Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge des E-Commerce Inspiration Podcast. Schön, dass du wieder mit eingeschalten hast. Und heute, für die, die im Videoformat mit dabei sind, die sehen schon, wer mir da gegenüber sitzt. Aber lieber Bernd, ich freue mich sehr, dass ich dich da heute mal mit dabei habe in Hülle und Fülle im Videoformat. Schön, dass du da bist.
Hallo Thomas, ich freue mich auch sehr.
Sehr schön, dass du mit dabei bist. Ich kenne dich mittlerweile schon ganz gut. Ich schaue auch sehr gerne zu dir auf und teile auch gerne die Erfahrungen mit dir, die wir so machen und vice versa. Du gibst mir auch immer gern weiter, was du so auf deiner Laufbahn mitbekommst, aber für die, die dich noch nicht genießen durften in ihrer Lebenszeit, magst du dir vielleicht einfach mal ganz kurz vorstellen, wer bist du und vielleicht im Anschluss dann auch, wo bist du jetzt aktuell tätig?
Ja, also Bernd Schuh ist mein Name. Ich bin jetzt 44 Jahre alt, also schon ein bisschen was erlebt, aber bin seit 25 Jahren in etwa im Digital-Business und auch im E-Commerce. Man muss sagen, ich habe 2005 begonnen bei einem Vermarkter, habe dann bis 2010, 2011 war ich weiterhin bei Vermarkter und habe dort den Online-Banner verkauft oder Online-Werbung verkauft und habe dann 2011 gewechselt zu Mediamarkt Saturn, wo ich das Online-Marketing für E-Commerce auf- und ausgebaut habe, haben dann ein bisschen umstrukturiert. Ich bin dann in Richtung Data-Driven-Marketing gegangen und wurde dann 2018, glaube ich, war es, gefragt, ob ich in die Geschäftsführung der E-Commerce wechseln will, wo ich den Bereich digitales Marketing sozusagen verantworten soll. Wir haben uns dann nach einigen Fusionierungsgedanken auch von Mediamarkt Saturn 2020 getrennt und habe seitdem einige kleinere Positionen übernommen sozusagen und war zum Beispiel bei Jacquemont als Head of E-Commerce und Head of Marketing, war bei der Coop und bin seit 2022 jetzt bei DZS First Austria, wo ich als COO das gesamte E-Commerce-Business auch wieder auf- und ausbauen soll.
Okay. Ja. Richtig großer Erfahrungsschatz, der dich da jetzt schon über die Jahre begleitet. Du hast auch schon gesagt, du bist jetzt 44. Ich glaube, du hast auch die E-Commerce-Branche ziemlich lang mitbegleiten dürfen, wenn du jetzt auch so zurückschaust. Was waren so für dich so die größeren Veränderungen oder hast du da so ein paar
Also E-Commerce auch, ja, die größten Veränderungen. Ich habe seitdem keine Haare mehr. Also das war sicher einer der für persönlichsten Milestones. Aber also ich würde es nicht nur E-Commerce, sondern ich habe halt einen Background auch aus dem Digital-Marketing und habe mich immer sehr viel auch in der Praxis damit beschäftigt. Und es war natürlich, ich meine, wenn ich jetzt dran denke, 2005 begonnen zu haben, wir haben die ersten, oder damals gab es Full-Banner noch und Skyscraper, die wir verkauft haben. Das erste iPhone ist, glaube ich, 2008 rausgekommen. Also diese ganze mobile Revolution, kann man fast sagen, die seitdem ist irre eigentlich. Aber das dann natürlich die DSGVO war ein, also vor der DSGVO konnten wir ja ganz vieles machen, nicht? Ja, und wir haben in Österreich, hätte man vieles machen können, nur man hatte die Tools halt nicht dafür. Ja. Dann kam die DSGVO und sämtliche, sag ich mal, datenschutzrechtliche Entwicklungen, die ja auch gut sind für den Kunden und auch für die Unternehmen, aber es war natürlich ein Einschnitt und jeder war ein bisschen überrascht und wie groß der Impact davon ist. Ja. Aber ja, das war ein großer. Und dann würde ich sagen, und ich glaube, das hat jeder auch miterlebt, der zuhört oder zusieht, war natürlich auch Corona ein Milestone, der eigentlich sämtliche Themen in der Digitalisierung, auf die wir immer irgendwie hingearbeitet haben oder hin überzeugen wollten, angefangen von eben oder sagen wir so, die Schmerzen wurden einfach viel zu groß, sodass man dann nicht mehr digital agieren konnte, bis hin zum Homeoffice. Ja. Homeoffice-Thema, Homeoffice, früher gab es ja nie Homeoffice, jetzt ist es eigentlich Standard und das war halt bei Corona notwendig. Davor hat man immer diskutieren müssen, darf ich einen Tag zu Hause bleiben oder nicht. Ja. Ja, also das waren so aus meiner Sicht die Milestones, global gesehen und dann gab es natürlich auch persönliche, ja.
Sehr, sehr cool. Also mega cooler Anfang gleich einmal. Und du hast jetzt auch gesagt, du hast jetzt eine Position als COO bei TSZ First Austria. Ich spreche sowieso immer falsch aus, aber du kannst mich gerne gleich korrigieren. Kennt wahrscheinlich nicht jeder, aber wahrscheinlich ein ziemlicher Hidden Champion in Österreich. Ja. Magst du vielleicht einmal ganz kurz erklären, was ist das für eine Firma? Was verkaufen die und wie groß ist so das Team, in dem du da voranwächst?
Sehr gerne. Also es heißt TZS, First Austria. Genau. Aber das sagen viele falsch. Das macht nichts. Wir sind eine Firma, die es ursprünglich schon seit über 40 Jahren gibt. Vorrangig im B2B-Bereich, natürlich nicht im E-Commerce-Bereich, gab es damals noch nicht. Aber im B2B-Bereich und wir haben, oder die B2B-Firma hat einen, wurde von einer Familie gegründet sozusagen, die einer der ersten waren, die mit Firmen aus dem Osten, auch aus dem Nahen Osten und aus weiteren Osten sozusagen Geschäfte aufgebaut hat. Mhm. Grundsätzlich auch in China natürlich, und wir haben dort sehr gute Kontakte aufgebaut schon in den letzten 40 Jahren, und da gab es ganz viele Produkte, die von eigentlich der Mutterfirma nach Europa gebracht wurden und da über Distributoren meistens im osteuropäischen Raum vertrieben wurden. Es wurde dann die Marke TZS First Austria um die 90er Jahre gegründet, die sich dann spezialisiert hat auf Haushaltselektronik und größtenteils elektrisch, und die wurde dann um die 2015er Jahren hat man beschlossen, dass man auch in den E-Commerce-Bereich quasi geht, und hat eine eigene B2C-Unit gegründet oder eine eigene GmbH. Mhm. Und aus der, man hat dann mit Distributoren in Deutschland größtenteils zusammengearbeitet und hat dann aber bemerkt, okay, es wäre doch besser, wenn man vielleicht das selbst im Haus macht, und hat sozusagen die ganzen Verträge aufgekündigt und hat ein Team hier in Österreich aufgebaut, wo ich dann 2022 dazugekommen bin. Mhm. Was machen wir jetzt oder was ist seitdem passiert? Wir haben eben diese Marke TZS First Austria, und wir haben begonnen oder haben das, was der Distributor gemacht hat oder aufgebaut hat, weitergemacht und haben auf eBay und Amazon unsere Produkte gelistet. Ja. Mhm. Haben dann gesehen, okay, das funktioniert. Wir haben wir haben ein Gesamtportfolio, ein Sortiment von ungefähr 300, 400 Produkten für B2B. Mhm. Ich habe gesagt, ich will lieber ein kleineres Sortiment dafür, das gescheit aufbauen. Und wir haben deshalb damals um die 100, jetzt sind wir bei 130, 140 Artikeln, die wir aktiv anbieten. Insgesamt, wir sind jetzt auf 13 Marktplätzen in 8 Ländern, inklusive den Webshop. Mhm. Wahnsinn. Und haben eben Amazon mal begonnen mit Deutschland, vorrangig Deutschland und Österreich. Also da ist Österreich das weitere Bundesland für Deutschland, auch für uns, muss man sagen. Ja. Haben dann halt uns angeschaut, was sind die logischen nächsten Schritte, was Marktplätze betrifft, um unser Sortiment einfach nicht in der, also die Sortimentsbreite zu erhöhen, sondern einfach das bestehende Sortiment auf weiteren Marktplätzen anzubieten. Ja, diese zwei Wege hätte es gegeben, und wir haben uns eben für diese Expansion entschieden. Und sind eben seitdem in Deutschland auf allen relevanten Marktplätzen, also das ist Amazon, Otto, eBay, Kaufland, Mediamarkt, sind dann weitergegangen Richtung Frankreich, haben jetzt auch seit letztem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, die ersten Produkte in UK quasi eingelagert und verkauft. Mit dem Unterschied, dass sie andere Stecker haben, also da ist das Risiko stimmt, ein bisschen anders. Ja, ja. Und sind auch jetzt in Spanien, Italien, in Rumänien, in Holland, also eigentlich in Gesamteuropa mal vertreten mit unseren 120 Produkten. Von den 120 sind in etwa die Hälfte oder 60 schon sehr gut gelistet, teilweise Topseller auf Amazon und den Marktplätzen. Und ja, das ist so, was wir machen. Weiterhin dazu gibt es eben auch noch die B2B-Unit oder Firma. Mhm. Das heißt, wir teilen uns, wir haben in der B2C-Gesellschaft die Themen Marketing, Sales, Customer Service und ein Teil Logistik. Mhm. Und haben einen guten Teil auch in einer engen, sehr engen Zusammenarbeit auch mit der Mutterfirma, wo Logistik, Personalwesen, Buchhaltung und so weiter alles drinnen ist.
Mhm. Ja. Ganz konkret, welche Produkte sind es? Du hast gesagt Haushaltsgeräte, das heißt, es hat einen Stecker meistens.
Ja, es hat einen
Mixer, genau, Toaster
etc. Das ist so die erste Prämisse, es muss fast einen Stecker haben. Also wir überlegen auch schon andere Sortimentsgruppen, aber grundsätzlich haben jetzige Produkte alle einen Stecker. Und was sind es für Produkte? Es sind ein bisschen nischige Produkte. Wir haben zum Beispiel einen Mini-Kühlschrank, der komplett lautlos ist. Man könnte sagen, es ist wie eine Mini-Bar in einem Hotel, aber er ist wirklich komplett lautlos und funktioniert gut, ist in einer perfekten Größe für so einen Zweithaushalt, fürs Hotel, fürs Büro. Und da entwickeln wir jetzt auch im Retro-Stil, in unterschiedlichen Farben, zum Versperren, mit Glasfront, also unterschiedlichste Dinge. Gedanken gehen auch noch weiter jetzt für die Zukunft natürlich. Aber das ist eine Nische, die trotzdem eine unserer wichtigsten Warengruppen sind, weil sie einfach, auch der Warenkorb, muss man sagen, ist dort etwas größer wie halt bei kleinen Geräten wie Toastern etc. Aber der funktioniert echt gut und haben dort Top-Bewertungen und sind meistens auch in den Topseller quasi auf Amazon, den großen Plattformen. Das ist das eine. Also wir sind stark, was haben wir noch? Wir haben Mini-Backöfen, also im Campingbereich. Cool. Wir haben Fußsprudelbäder, ja, wir haben Alleskocher, also so Multikocher, auch zum Reiskochen etc. Wir haben auch Toaster, wir haben Wasserkocher, also ein recht breites Sortiment, aber meistens ein bisschen so in der Nische drinnen. Mhm. Warum? Weil wir sind ein österreichischer Hersteller oder ein österreichischer Brand und sobald man eben auf den Marktplätzen ist, ist man in Competition mit den großen Brands. Mhm. Und wir sehen uns nicht als typische E-Brand wie Dyson, Philips und so weiter. Da wollen wir auch bewusst nicht hin, sondern wir sehen uns klassisch als B-Brand. Mhm. Wir haben leider, wenn man so sagt, noch nicht die großen Marketing-Spends, aber geben auch diesen Kostenvorteil auch an die User oder Kunden weiter. Einerseits das und wir glauben, dass wir gerade auch in der jetzigen Zeit mit Teuerung, Inflation etc. eine gute oder leider größer werdende Kundengruppe abdecken, weil wir halt einen sehr starken Fokus aufs Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Also wir wollen auch keine Wasserkocher, die übers WLAN bedienbar sind. Das kostet natürlich auch mehr in der Erzeugung, sondern wir wollen einfach praktikable, leistbare und gute Produkte, die im besten Fall auch noch gefallen, sozusagen anbieten.
Ja. Du hast ja gesagt, du bist im B2C-Sektor aktiv. Bist du dann auch in der Sortimentsgestaltung eigentlich so ein bisschen partizipierend? Weil du müsstest ja eigentlich ziemlich viel Kundenfeedback irgendwie auch bekommen.
Absolut. Also das ist ein Riesenvorteil, der mir auch Spaß macht, weil wir keine große Company sind. Wir sind im direkten Austausch mit Einkauf, mit Kundenservice, auch mit der technischen Entwicklung und Testing bis hin zum Marketing. Also wir sitzen ein paar Büros weiter oder im selben Stockwerk zumindest mal, haben regelmäßig Meetings und machen auch Troubleshooting. Also wenn irgendwo ein Produkt sozusagen Feedback bekommt, dann schauen wir uns das sehr schnell und genau an und versuchen dann auch, das zu ändern. Ja, und das macht mir Spaß. Auch natürlich ist es in der strategischen Ausrichtung, sind wir alle in der Firma daran beteiligt, welche Produkte kommen und welche Farbe, bis hin zur Farbe. Ja, also gibt es oft so Umfragen, so Mini-Feedback-Umfragen, welche Farbe soll man nehmen? Ja, schwarz, weiß, rosa, was auch immer. Ja.
Cool. Da fallen mir gleich alle Pastellfarben ein. Weil du gesagt hast, Retro-Kühlschrank, habe ich sofort so einen pastellfarbenen, rosanen Kühlschrank im Kopf gehabt. Also fast gedacht, ja. Das ist jetzt vorhin schon das Stecker-Dilemma zum Beispiel angesprochen, ja. Bei verschiedensten Marktplätzen. Hast du jetzt gesagt, wenn ich es richtig mitgeschrieben habe, 13 Marktplätze, 8 Länder. Was waren da für dich so die Learnings, die du so in deinem Schritt von Internationalisierung, wenn ich es so nennen darf, mitgenommen hast? Hast du da so ein paar Learnings,
was Marktplätze betrifft,
ausgraben kann? Ja, genau.
Naja, das wichtigste Learning ist wahrscheinlich, es gibt nichts, was es nicht gibt. Gerade was Marktplätze betrifft, weil ich habe in der Zeit vorher mit großen Suchmaschinenanbietern zum Beispiel zusammengearbeitet und da war es schon so, dass man sich immer gefragt hat, was soll das jetzt oder warum ist das so? Oder jetzt auch, ich sage jetzt mal, die Meta, Werbeanzeigenmanager und Business Cloud und so weiter. Da fragt man sich schon oft, was soll das jetzt? Ja, und was soll die Entwicklung vor allem? Gerade wenn man mit den großen Marktplätzen zusammenarbeitet, ich weiß nicht, ob sie es bewusst oder absichtlich machen, aber jeden Tag kommt irgendwas raus, was einen quasi vor eine neue Challenge stellt und wo man sagt, wie lösen wir das jetzt? Ja, also plötzlich irgendwelche neuen Marktplatzrichtlinien, die sich jeder natürlich für sich irgendwo überlegt. Dann gibt es eben größere Themen wie jetzt DSGVO oder sowas in die Richtung, ja, oder Verpackungsthemen, das muss man natürlich machen, aber die Marktplätze selbst kommen jeden Tag mit teilweise so viel Schwachsinn irgendwo daher und ich frage, wie soll man das jetzt abbilden, ja, vor allem in einer kleineren Company, wie sollen wir das jetzt bewältigen, wer hat Zeit, wie können wir das jetzt machen, das heißt, das ist eigentlich tagtäglich und oder jetzt tagtäglich nicht so, dass jede Stunde irgendwas Neues kommt, aber es kann schon sein, dass in gewissen Monaten man plötzlich irgendwelche Projekte hat, die man davor nicht wusste. Ja. Und das macht es ein bisschen unplanbar, aber auch spannend, muss man sagen. Ja.
Du hast jetzt auch gesagt, im Team wird das Ganze bearbeitet, mehr oder weniger. Wie groß kann man sich so dein Team vorstellen? Bist das du und zwei Leute? Sind das 10? Sind das 100? Sind das 400 Personen, die...
Jetzt leider noch nicht 400, Gott sei Dank noch nicht, was die Kosten betrifft oder Personalkosten betrifft. Aber wir sind aktuell 12 Leute in der B2C oder E-Commerce Company. Wie vorher schon erwähnt und gesagt, wir arbeiten eng eben auch mit der Mutterfirma zusammen, wo wir Synergien nutzen. Also gerade was Logistik betrifft, ist dort einfach ein langjähriges Know-how dort und dabei, was wir nutzen. Da wäre es schwachsinnig, wenn wir selbst jetzt ein Know-how versuchen aufzubauen, wenn dort alle Nachläufe, die Seefracht etc. schon gewährleistet ist. Mhm. Und das ist ein Riesen-Benefit und ein Riesen-Vorteil, weil man auch ein bisschen Sicherheit natürlich hat. Ja, wir können uns aufs Wesentliche, jetzt auf die Listings, Marketing etc. fokussieren und müssen uns nicht mit dem eigentlich sehr, sehr großen Part der Logistik beschäftigen. Ja, mhm. Wir wachsen rein, wir machen natürlich Forecasts, Gestaltung und Planungen mit und haben jetzt auch eine eigene Mitarbeiterin, die in der E-Commerce sich um Logistik kümmert und cool. Das werden wahrscheinlich auch noch mehr werden in Zukunft. Ja. Aber also dort nutzen wir die Synergien und sind nochmal ungefähr 12 Leute. Das heißt in Summe 20 bis 25 Leute mit beiden Firmen oder beiden Entities zusammen. Zusätzlich haben wir aber auch noch eben einen Logistiker in Deutschland, der für uns das Fulfillment innerhalb Deutschland macht. Wir haben noch einen Fulfiller in UK, der für uns eben das England-Geschäft macht oder England-Fulfillment erledigt. Das heißt, natürlich auch Agenturen da und dort für gewisse Bereiche. Das heißt, in Summe 20 bis 25 Leute plus dann noch Agenturen und Partner halt in den jeweiligen Ländern.
Genau. Ja. Team muss ja nicht mehr heutzutage nicht mehr bedeuten, dass man auf der Payroll stehen muss, sondern eben auch als dritte Agentur da mit eingebunden ist. Die Frage, die ich noch im Kopf hatte, es haben jetzt viele, und wir haben auch in einer letzten Folge mal drüber gesprochen, da habe ich mit eBay gesprochen, die haben gesagt, dass der österreichische und deutsche Markt marktplatztechnisch gerade ein bisschen stagnierend ist und viele vielleicht auch andere Länder genau deswegen auch so ein bisschen am Radar haben. Wie kriegst du das so aus deiner Perspektive mit? Macht Sinn, sich auf mehrere Länder zu verteilen, allein aus einer Risikostreuungsperspektive, oder macht man sich damit nur mehr Arbeit?
Also das muss man schon sagen, Deutschland ist jetzt für uns auch als Österreicher sicher der wichtigste Markt. Jetzt rein wirtschaftlich gesehen, von den Einwohnern her, auch von der Kaufkraft, also Verhältnis Kaufkraft und Einwohner. Auch wenn es da und dort man schon merkt, dass die Leute einfach mehr aufs Geld schauen, auch wegen ganzen wirtschaftlichen Themen in der jüngsten Vergangenheit. Aber ich würde fast sagen, wir profitieren zu einem gewissen Teil davon, auch von dieser, von diesem Kostendruck, weil wir eben keine so hohen Ausgaben für andere Themen haben. Aber also zu einem gewissen Teil haben wir davon profitiert, aber wir bieten jetzt, wenn man auf Mini-Kühlschrank anspricht, auch jetzt keine Produkte an, die man zwingend braucht. Ja, wir haben dann andere Produktgruppen, wie zum Beispiel, wir haben auch elektronische Kochplatten. Da haben wir auch gemerkt, wie Gas das Thema war, ja. Also politische Themen, dass Leute mehr halt elektrische Kochplatten gekauft Wahnsinn, haben. Ja. Also das ist schon, hat Vorteile. Deutschland, ja, muss man sagen, ist der größte Wirtschaftstreiber wahrscheinlich in der EU, was das betrifft und vor allem für uns betrifft. Und ich sehe es schon als natürlich immer spannend, auch andere Länder anzuschauen, weil man mit denselben Produkten halt einfach ein weiteres Land jetzt anbieten kann. Ja? Und das macht auf alle Fälle Sinn, weil halt auch in Europa, ich sage jetzt mal Frankreich, Italien, Spanien und bis hin zu Holland. Ja, Holland ist so groß wie wir ungefähr, sage ich jetzt mal, was Einwohner betrifft. Aber die sind einfach digital und E-Commerce-seitig schon so weit, wo es auch, wenn es ein kleineres Land ist, einfach Sinn macht. Ja.
Gibt es gewisse Marktplätze, die man vielleicht als Österreicher gar nicht kennt aus dem Ausland? Also ich denke jetzt an Belgien, da gibt es auch so einen, ich glaube mit drei Buchstaben oder irgendwie sowas,
das packt man nicht ein. Es ist ein bisschen Belgien, aber mehr Holland sogar, also Niederlande, das ist Boll.
Boll, genau,
Die dort Marktführer sind. Also auch in der Schweiz gibt es Galaxus im Elektronikbereich. Dort ist
Alsa
Amazon.
Im Osten.
Alsa oder Allegro, ist genau, im Osten. Wir arbeiten auch mit EMAG in Rumänien zusammen. Es ist dort größer oder dort existiert Amazon de facto nicht. Also wir arbeiten dort mit EMAG und Boll in Holland. Und ja, also es gibt schon ein paar Marktplätze. Natürlich, es taucht immer wieder Amazon auf in den größten Ländern eigentlich oder in vielen großen Ländern. Aber es gibt dann schon einige, ich sage jetzt mal, exotischere Plattformen, die man aus Österreich so noch nie oder die auch ich noch nicht kannte. Ja.
Wahnsinn, da lernt man nicht aus. Wenn man jetzt das gesamte E-Commerce-Thema betrachtet und bist jetzt im B2C eigentlich auch zu Hause, was für Rolle spielt da noch so ein herkömmlicher Online-Shop für euch?
Muss man unterscheiden. Also strategisch gesehen ist es für uns eine Visitenkarte, ein Aushängeschild natürlich. Und zählt, auch wenn wir keine E-Brand sein wollen, trotzdem zur Vertrauensbildung. Ja, dass man einfach, wenn wir googelt und die Leute nutzen natürlich alle Plattformen und nach uns sucht, dann muss er uns finden. Und dann muss auch ein Webshop dastehen, der zumindest die Basics abdeckt. Ja. Das ist auch unser Anspruch. Also wir haben jetzt sicher nicht den perfektesten und schönsten und geilsten Webshop, aber er deckt zumindest, und das war jetzt auch, muss man sagen, die letzten 6 Monate haben wir den erst gelauncht und so weiter, im Schnelldurchlauf, ja, ehrlicherweise. Aber er bietet zumindest mal eine Basis, auf der wir jetzt dann noch aufbauen werden und wollen. Aber drum, für mich ist es rein strategisch gesehen absolut ein wichtiges Feature oder wichtiger Grundbaustein für eine Brand, vor allem wenn wir Hersteller sind. Wirtschaftlich gesehen spielt er eine noch untergeordnete Rolle, weil wir haben halt, wir haben nicht den Traffic, und ich weiß noch von meinen vorigen Stationen, es kostet wirklich ich sage fast sau viel, den Traffic auf die Website zu bringen und auf den Webshop zu bringen. Einerseits natürlich an Ressourcen, sei es intern oder Agenturen, aber auch monetär einfach, es kostet viel, den Traffic auf die Webshop zu bringen. Ja. Und all diese Sorgen zumindest hat man nicht, wenn man mit Marktplätzen arbeitet. Dort habe ich den Traffic, dort muss ich mich halt quasi beweisen. Oder unterscheiden und besser sein wie die anderen. Aber der Webshop spielt momentan für uns noch keine so große wirtschaftliche Rolle. Aber natürlich wollen wir den Anteil des Webshops erhöhen, weil wir am Webshop zumindest mal keine Marktplatz 4 haben, die wir halt bei den Marktplätzen anbieten.
Dafür andere
und das, Kostenstellen. Das, richtig, andere Kostenstellen, die wir eben, man kann es nicht eins zu eins aufwiegen, aber es ist zumindest, spart man sich das mal und kann und werden einen Teil auch diese Einsparung auch in den Traffic dann quasi investieren.
Wenn du jetzt generell so 2026 in den nächsten, sagen wir mal, 4 Jahre vorausschaust und sagst, Onlineshop ist ein strategisches Tool auch irgendwo, wo siehst du allgemein so ein bisschen die Onlineshop-Stellung? Wird die noch relevant bleiben oder wird die auslaufen? Wird sie sich verändern?
Ich hoffe schon. Also ganz ehrlich, und auch wenn wir natürlich über die Marktplätze und über große Plattformen und Medien, wenn man so will, Umsatz machen, hoffe ich schon, dass eine gewisse Diversität bestehen bleibt, weil ansonsten diktieren halt einige wenige den Markt. Und ich meine, es gibt viele politische Diskussionen, auch global mittlerweile leider, wo man muss mal sagen, Europa halt noch immer ein bisschen hinterherhinkt. Ja, ich meine, du tust alles dafür, dass sozusagen es zumindest in Österreich besser wird und bist auf gutem Weg dahin. Aber in Europa, muss man sagen, hat halt die Digitalisierung grundsätzlich ein bisschen verschlafen. Ja, wissen wir alle und ist kein Geheimnis. Wenn jetzt noch irgendwelche globalen Konflikte mit größeren Unternehmen und Abschottungen bis hin zu Social-Media-Verboten und so weiter kommen, ja, dann muss man sich fragen, okay, wie abhängig will ich sein von so großen Unternehmen, die zumindest einen sehr starken oder sehr schwachen Europa-Bezug haben. Ja.
Da kann man gerne mal die eigene Datenschutzerklärung durchschauen, wie viele Systeme da dabei sind, richtig, die nicht aus Europa kommen. Ich habe das letztens auch gedacht, was ist, wenn alle US-Systeme auf einmal abgekapselt werden?
Richtig.
Auf wen setze ich denn tatsächlich noch? Ja. Allein bei den Mailprogrammen auf ein GMX, in dem Fall glaube ich dann noch europäisch, mit dem hätte ich schon lange nicht mehr, meine erste Mailadresse war glaube ich dort, aber die hätte ich zum Beispiel gar nicht mehr am Schirm gehabt. Aber es ist ja
nicht viel über. Ja.
Interessante Frage, was für ein Tool-Stack kann ich dann überhaupt noch verwenden? Weil viele Großanbieter, ob es jetzt die Shop-Systeme sind, das sind ja auch schon größere amerikanische Investoren an Bord. Zu wem gehöre ich dann? Also richtig. Bin ich dann europäisch, bin ich dann amerikanisch, bin ich hybrid? Gibt es Hybrid dann überhaupt noch? Deswegen Shop trotzdem diese Unabhängigkeit zu behalten, ich sage jetzt mal von einem Marktplatz, der vielleicht von abroad kommt, was ist, wenn mir der mal abbricht?
Richtig.
Sozusagen, dass man da einfach auch gewisse Standbeine hat, auf die man zurückgreift und da ja auch so ein bisschen seinen Unabhängigkeitsansatz nicht ganz außer Acht lässt.
Wir stellen uns quasi tagtäglich die Frage, weil wir uns eben unabhängiger machen wollen von den großen Playern. Ja, ehrlicherweise geht es nicht immer oder so gut, wie wir uns das auch vorstellen würden, aber es ist ein Ziel zumindest, dass wir die Abhängigkeit geringer machen.
Mhm. Und du hast jetzt von einem relativ großen Team gesprochen. Du bist ja jetzt mehr oder weniger der Kopf auf dieser ganzen Organisation drauf. Jetzt habe ich 13 Vertriebsländer, so viele Marktplätze. Wie moderierst du das, dass du dann noch den Überblick hast, ob wir uns gerade richtig bewegen oder nicht? Das ist für mich persönlich immer extrem interessant zu lernen. Ich habe nur eine Mitarbeiterin. Für mich ist das noch sehr nahbar zu verstehen, was sie jetzt beispielsweise tut. Du hast jetzt ganz viele Köpfe unter dir, die oder das große Ganze wahrscheinlich eher im Blick halten musst. Wie gelingt dir das? Oder vielleicht auch aus den letzten Stellen ein bisschen so
Blicke? Es sind ein paar Themen, aber das eine ist, dass ich nicht nur Köpfe unter mir habe, sondern auch Köpfe neben mir. Also wir haben auch bei uns den Vorstand, die Eigentümer, die ja auch im operativen Business da und dort mitarbeiten und mithelfen, gerade was Logistik betrifft und solche Themen, Buchhaltung, ja, da agieren wir auch wenn es quasi das Management ist wie Kollegen und wenn ich sage, ich habe so viele Projekte, ich schaffe was nicht, dann gebe ich was ab oder umgekehrt. Ja, und wir versuchen uns da wirklich auch zu ergänzen. Das ist ein Vorteil einer kleineren Firma. Mhm. Zusätzlich sehe ich auch die Mitarbeiter nicht direkt immer unter mich, sondern auch als Kollegen. Also auch da versuche ich wirklich immer auf Augenhöhe quasi zu agieren. Aber natürlich braucht man Leute, auf die man sich auch verlassen kann, denen man auch was quasi übergeben oder delegieren kann, wenn es notwendig ist. Aber das ist, finde ich mal, ganz wichtig. Also diese ganze Struktur und die Leute, die einfach mit Leidenschaft auch dran arbeiten oder an dem Projekt arbeiten. Wie machen wir es sonst? Wir haben, also das zweite Thema ist, wir haben ein sehr gutes Reporting aufgebaut. Das heißt, wir sehen auf Tagesebene eigentlich sämtliche Marktplätze auf sämtlichen Ländern mit allen Produkten und deren Kosten und Wirtschaftlichkeit. Mhm. Das heißt, das ist ein zentrales und elementares Controlling-Tool, um einfach den Überblick zu behalten. Ja. Plus würde ich auch sagen, in der Kommunikation, also in der Abstimmung. Wir sind, ich muss mich selbst an der Nase nehmen, weil wir sind gerade dabei, Asana einzuführen, also ein Projektmanagement-Tool. Ich bin, glaube ich, einer der Letzten, der es jetzt wirklich noch befüllen muss. Das ganze Team schimpft schon mit mir. Aber ja, wir müssen auch natürlich an den Prozessen und Struktur arbeiten. Ja. Also die Struktur haben wir jetzt aufgebaut über die letzten Monate und Jahre. Und jetzt ist es eines meiner Hauptgroßprojekte, dass ich mich um die Prozesse kümmere. Wie können die verschlankt werden? Wie können wir effizienter werden und so weiter? Ja. Also es ist schon eine Challenge, aber wir sind noch in einer angenehmen Größe, wo es noch nicht so ist, dass man die Leute nicht mehr sieht, nicht mehr hört oder so, ja, sondern dass man wirklich mit den Leuten zusammenarbeitet.
Ja. So ein Projektmanagement-Board kann auch in kleinen Unternehmensstrukturen schon für gute Übersicht sorgen.
Und zeigt oft die Schwachstellen auf. Ja,
das ist, ja. Spätestens wenn eine dritte Person involviert ist, dass man versteht, was das eigentlich für ein Prozess ist. Weil ja. Ich hatte das jetzt lange, dass ich immer nur eine Person hatte. Das ist einfach in der 1-zu-1-Kommunikation das zu managen. Aber sobald eine dritte Person da mit dabei ist, musst du ja auch wissen, was passiert eigentlich, ohne dass wir miteinander geredet haben. Ja. Und das ist aber das Befüllen, die Hausaufgabe, die oft gerne aufgeschoben wird, mehr oder weniger. Aber vielleicht auch ein leidiges Thema, was ich auch noch ansprechen wollen würde, ist, wie geht es euch damit, Personen in Österreich zu finden, die dieses E-Commerce-Gefühl mittragen können oder auch das Verständnis mitbringen?
Schwieriges Thema, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich meine, wir sind mal in Wien, das ist mal gut, weil in anderen Bundesländern tut man sich vielleicht noch schwerer tendenziell, aber wir sind eh schon quasi im österreichischen Hotspot der Digitalisierung.
Als Hauptstadt.
Und so weiter. Also es gibt noch viele andere Hotspots, aber Wien, da ballt sich natürlich aufgrund unserer Länderstruktur alles zusammen irgendwo. Ja, es ist tatsächlich, also es gibt schon, natürlich, es gibt ganz viele Digitalexperten und so weiter. Leider gibt es halt wenig, noch wenig im E-Commerce-Bereich oder nicht so eine breite Auswahl auch an möglichen Mitarbeitern. Und da tun wir uns schon schwer. Vor allem, wenn wir sind, ich würde fast sagen, wie eine Growth-Marketing-Firma. Ja. Wir haben schon Anforderungen. Wir wollen halt, man muss nicht nur digitale Skills mitbringen, sondern auch ein Business-Verständnis bis hin zu eben. Ja, da muss man fast, jeder Mitarbeiter muss irgendwo E-Commerce leben und verstehen. Mhm. Und da gibt es dann nicht so viele. Ja? Und darum suchen wir teilweise auch, also wir haben auch eine Tochter-Schwesterfirma auch in Deutschland. Wir haben dort auch zwei Mitarbeiter aktuell, die quasi in der deutschen Unit angestellt sind, aber für uns oder mit uns arbeiten. Und das ist schon, also wir strecken die Fühler in ganz Österreich, aber mittlerweile auch in Deutschland, auch in der Slowakei und in Polen aus, weil es halt einerseits ein Kostenthema natürlich auch ist, ja, muss man ehrlicherweise sagen, aber auch ein Know-how-Thema. Und in gewissen auch osteuropäischen Ländern gibt es einfach Hubs, wo große Player schon halt Units oder Firmen aufgebaut haben. Ja.
Cool, machen wir da mal so, ich sage jetzt mal, einen Cut unter die E-Commerce-Linie und jetzt passt auch schon ganz viel bei der Ressource Mensch und jetzt würde ich gerne auf dich ein bisschen, dich ein bisschen nahbarer machen und man merkt, du sprudelst vor Energie in Sachen E-Commerce. Was treibt dich so an, dass du das tust, was du tust und dass du dich da so gut entfaltet hast?
Also mir, ich würde jetzt mal sagen, mir macht Spaß. Ich habe einfach Spaß, eine gewisse Entwicklung vorzunehmen, mitzugestalten. Ich bin jemand, der sehr viel tun will. Ich will einfach nicht stehen bleiben. Ich will weiterkommen, ich will optimieren. Ich bin noch jemand, der sich selbst, aber auch sein, nicht das Umfeld, aber alles, was wir tun, ständig hinterfragt und versucht zu verstehen, wie ist das und wie können wir besser werden. Ja. Das ist was wo ich in der Firma komplett aufgehen kann. Ja, das ist sozusagen, das ist ein Fit. Und das treibt mich auch an. Also es ist jetzt, würde ich jetzt, ich gehe natürlich auch wegen Geld in die Arbeit. Ich gehe auch in die Arbeit, um das Unternehmen weiterzubringen. Aber es ist auch ein egoistischer Grund, weil ich es gerne mache. Ja, weil ich es nicht nur für wen anderen mache, sondern auch für mich. Und das treibt mich wahrscheinlich am meisten an. Ja.
Jetzt weiß ich, du hast, glaube ich, einen Sohn oder dergleichen.
Zwei
Söhne mittlerweile und du bist jetzt selber 44. Wenn du jetzt zurückdenkst an dein jugendliches Ich, wenn du den Bernd mit 18 Jahren vor mir sitzen hab oder du ihn vor dir sitzen haben würdest, was würdest du dem Bernd von damals mitgeben fürs Leben?
Das 18-jährige Ich, würde sagen, mach nicht so viel Blödsinn. Mehr schlafen, gesünder essen, keine Ahnung. das wäre das eine. Nein, was würde ich mitgeben? Das ist echt schwierig, weil ich bin überzeugt davon, dass vieles, man kann Ausbildungen machen, ich glaube, man muss immer interessiert sein, man muss immer schauen, was passiert um sich herum, was kann man eben tun, wo geht eine Entwicklung. Also ich habe, das war sicher ein Thema 2005, wo ich bemerkt habe, okay, da passiert was man nicht mehr aufhalten kann. Ja, es war immer der Witz, ja, wer weiß nicht, 2008 noch, wenn es so Grabenkämpfe gab zwischen On- und Offline, ja, in Verlagshäusern oder sowas, war immer fast der Gedanke da, dass man irgendwas Schlechtes macht gegenüber den Offlinern, ja, aber es war eigentlich eine Entwicklung, wo ich gemerkt habe, das kann man nicht mehr aufhalten, das wird so groß und das würde ich auch weiterhin raten, einfach offen bleiben, auch mit den richtigen Leuten reden, immer neugierig sein und versuchen weiterzuentwickeln. Ich glaube, das würde ich meinen jetzigen 18-jährigen Ich quasi raten. Ja? Und nicht so viel Handy schauen, würde ich sagen.
Das denke ich mir auch immer. Also der Mut, sich auch neu erfinden zu dürfen immer wieder und Neues für sich zu entdecken, glaube ich, hat dich sehr, sehr lange sehr gut geprägt und das hat sich dann auch wahrscheinlich auf deinem Umfeld extrem gut ausgewirkt, weil du sagst, du entwickelst ja deine Unternehmen auch da, wo du dabei bist, wahrscheinlich auch deiner Familie entsprechend gut mit dir mit. Das wächst ja alles rund um dich herum. Wächst und gedeiht. Wunderschön. Gibt es vielleicht sonst noch irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Leben oder fürs Business mitgeben wollen würdest, über das wir noch nicht geredet haben?
Puh, das ist eine große Frage. Vielleicht noch 3-4 Podcasts. Nein, immer offen bleiben, immer neugierig, immer weitergehen und immer, Und das würde ich schon sagen, nicht alles immer so ernst sehen. Ja? Ja. Natürlich, es hängen viele Arbeitsplätze dran und so weiter. Das ist, mit dem darf man nicht spielen und das darf man nicht leicht fertig oder sowas. Aber trotzdem muss man Spaß haben. Ja? Generell im Leben, aber auch im Beruf. Ja?
Bin ich voll bei dir. Lieber Bernd, danke für deine offenen Worte und dass du uns da so ein bisschen in deinen Bereich hast einblicken lassen. Ich lerne bei jedem Gespräch von dir immer sehr, sehr viel. Deswegen haben wir gedacht, für einen Podcast sicher nicht unverkehrt, dass wir da mal gerne gegenüber sitzen. Es wird wahrscheinlich auch nicht unser letztes Mal sein, dass wir da miteinander geredet haben. Deswegen vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und in diesem Sinne für unsere Zuschauerinnen und Zuhörer und Zuhörerinnen, die auch per Video mit dabei sind, gerne auf den Daumen zusammenklicken, abonnieren und auch beim nächsten Mittwoch mit dabei sein, bei der nächsten Folge. In diesem Sinne, lieber Bernd, vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst. Und für alle, die mit dabei waren, alles Liebe und bye bye.
Danke.